vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Alrighty, Hammer, ey. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Endlich mal ein Worship-Team, das sich an die Zeiten hält. Nein, Spaß. Nein, richtig gut. Wir brauchen uns nicht für Erweckungen entschuldigen, von dem her alles gut. Hey, herzlich willkommen, wenn du zum allerersten Mal da bist. Wer zum allerersten Mal heute in so einem Fearless-Gottesdienst ist, kannst du mal ganz kurz deine Hand halten. Heißen wir dich willkommen, wenn jemand da ist. Ist hier jemand da? Herzlich willkommen da hinten. Richtig schön. Hey, schön, dass du da bist. Richtig stark. Wir haben hier noch ein paar Geschenke. Ist ja wie Weihnachten. Richtig gut, hey. Wow. Come on. Bevor ich in die Botschaft einsteige, die einfach mir wichtig geworden ist für heute Morgen, ich hatte noch so den Eindruck oder das Gefühl, dass jemand da ist, der Probleme mit seinen Gelenken hat. Wir haben im Worship die Hände ein bisschen geschmerzt und ich habe so empfunden, ist jemand hier, der Gelenkschmerzen hat? Oder vielleicht bist du am Livestream da, der Gelenkschmerzen hat. Aber ist hier drin jemand, der Schmerzen in seinen Gelenken hat? Hier, okay. Da hinten. Könnt ihr ganz kurz aufstehen, dann würden wir einfach für euch beten. Also wir sind ein Haus, wir glauben an Wunder und wir glauben auch an die Kraft des Gebets. Vielleicht können die neben euch sitzen, ganz kurz Hände auflegen. Yes, Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, Herr, dass jeder Schmerz jetzt geht. Wir danken dir, dass Bewegungsfreiheit wieder zurückkommt. Ich danke dir, Jesus, dass dein Friede, wie wirklich dieser Shalom, Friede Gottes, alles in die göttliche Schöpfungsordnung bringt, jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir, Jesus. Danke dir, Vater. Amen. Come on. Hey, vielen Dank. Richtig cool. Ja. Alright, ihr Lieben. Weihnachten steht kurz bevor. Gefühlt feiern wir immer Weihnachten. Weihnachten ist meine Lieblingsseason, meine Lieblingszeit im Jahr. Wir haben coole Lichter, die uns erinnern an Jesus, das Licht der Welt, oder? Wir haben tolle Farben, Rot und Weiß. Ich weiß, ich habe es nicht an, aber die erinnern uns auch, dass das Blut Jesu uns reingewaschen hat. Also theoretisch ganz viel an Weihnachten erinnert uns tatsächlich immer wieder bildhaft auch. Und die Welt übernimmt es, weil sie eigentlich gar keine Ahnung hat und deklariert und prophezeit das, was Jesus für uns getan hat. Und ich liebe das und ich glaube, die Bibel spricht tatsächlich in vielen Facetten und in vielen Bildern zu uns. Und deswegen war es mir mal ein Anliegen, über die Weihnachtsgeschichte oder Jesu Geburt tatsächlich mal zu sprechen. Wir lesen das oft mit so einer traditionellen Brille, so wie das uns ein bisschen verkörpert wurde, erzählt wurde oder wir das von Anspielen so ein bisschen kennen, dass es gibt sogar Memes. Memes sind irgendwelche solche, wie soll ich das sagen, heutzutage solche Bilder, die uns was erzählen sollen im Internet. Da gibt's Memes, die sagen, wir wissen jetzt, warum es eine stille Nacht war, weil Josef hat vergessen, eine Unterkunft zu reservieren und deswegen sie Streit hatten und auf dem Weg nichts mehr miteinander geredet haben. Und so weiter und so fort. Aber genau das lesen wir manchmal und dann haben wir solche Sachen im Kopf, wenn wir zu der Geschichte kommen und das ist absolut gar nicht so gewesen. Ja, Gott ist so viel größer, wie wir denken. Und er macht nicht einfach mal nur irgendwie Sachen, die dann hoffentlich irgendwie passieren. Gott hat einen Plan, er hat einen Plan für dein Leben. Und ganz ehrlich, wenn du in ihm gegründet bist und wenn du sagst, ich will Jesus nachfolgen, dann kann zuallererst mal nichts von außerhalb diesen Plan zerstören. Nur du selber. Weil du kannst immer noch entscheiden, ob du mit Jesus laufen willst oder nicht, ob du gehorsam bist oder nicht und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist Gott so groß und so souverän, dass wir mit Sicherheit sagen können, alles, was mir passiert, muss mir zum Besten dienen. Ich weiß, es ist so ein, wie sagt man dazu, so ein Kühlschrankvers, den kleben wir da hin und dann deklarieren wir den immer mal wieder. Aber wenn wir wirklich solche Sachen glauben würden, dass alles, was uns passiert, weil wir Jesus lieben, uns zum Besten dienen wird, Junge, dann würden wir ein krasses Leben führen. Weil dich nichts und niemand aus dieser Sicherheit, die du in Gott hast, rauskatapultieren kann. Du hättest tatsächlich Frieden. Du hättest tatsächlich übernatürlichen Frieden. Und Friede ist eines der krassesten Dinge. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr, wie sage ich das positiv, desto krasser finde ich den Frieden. Weil früher dachte ich ja, Frieden, na gut, das braucht eigentlich nicht so, das brauchen die halt, die Krieg haben oder so. Und wir senden Frieden oder so. Aber Frieden ist viel größer und je mehr ich mit Jesus unterwegs bin, lerne ich Frieden kennen. Frieden ist zuallererst mal eine Person, die Jesus Christus heißt. Wir haben es gerade gelesen in Jesaja 9, dass uns ein Kind geboren ist und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er ist der Friedefürst. Das heißt für mich, jedes Area, jeder Bereich in meinem Leben, der noch keinen Frieden hat, das ist ein Herrschaftsproblem. Und Herrschaft passiert da, wo ich mich demütige, wo ich sage, Jesus, ich gebe auf, ich kämpfe nicht mehr länger für mich, sondern ich gebe auf und ich lasse zu, dass deine Herrschaft, deine Gedanken, dein Sieg über diesen Bereich kommt und dann kann sich sein Friede ausbreiten und ich klammer nicht mehr an meiner Ideologie, an dem, wie ich es gern hätte, fest. Das ist ganz wichtig für die Geschichte, in die wir reingehen, weil wir alle haben eine Geschichte. Wir alle haben einen Traum für unser Leben. Wir alle leben in einer Zeit, wo Selbstständigkeit, Entrepreneur, ja, jeder will, wie sagt man das? Genau, wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen mir fällt es nur in Englisch ein, sorry. Wir wollen frei sein, also wir wollen finanzfrei sein, wir wollen, ja, all diese Dinge, die sind cool, aber im Endeffekt widerspiegelt es eigentlich nur Egoismus und so oft auch dieser Traum, den wir mit Gott träumen. Weil, ich bin ganz ehrlich, wenn ich mit Gott träume über mein Leben, dann ist das ganz viel von mir und ganz wenig von ihm. Weil, wenn sein Traum auf einmal über mich kommt, dann sieht es ganz anders aus, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Und es ist wichtig, dass wir das ein bisschen verstehen, weil wir sagen oft, und ja, ich will Gunst in meinem Leben, jawohl, ich will im Segen Gottes laufen. Und wahrscheinlich bist du hier und hast du das schon mal gesagt und vielleicht sagst du auch, hey, ich bin Gottes Favorite, ich bin sein Geliebter, ich bin der, der gesegnet ist, ich habe Gunst und so weiter und so fort. Aber was das tatsächlich bedeutet, das ist bei weitem größer und tiefer als nur das, dass du den Parkplatz hier heute Morgen noch erwischt hast und nicht weiter laufen musstest. Oder beim Aldi, dass du vorne parken kannst und nicht hinten parken musst und so weiter und so fort. Gunst ist was viel Krasseres und das ist mir einfach wichtig, wenn wir jetzt in die Geschichte in Lukas mal reinblicken, Lukas 1, wenn du deine Bibel dabei hast, dass das diese Gunst Gottes und dieser Traum Gottes für eine Familie, die komplette Familie, den kompletten Familientraum zerstört hat. Ja, herzlich willkommen. Also, wir lesen mal in Lukas 1, Vers 26 und ich werde immer mal wieder anhalten, weil für mich einfach da drin so viel krasse Sachen stecken, die wir Wäschler gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Und deswegen bitte ich dich einfach mal deine Brille aufzuziehen, wie wenn du die Geschichte noch nie gehört oder gesehen hättest und so weiter. Und die jetzt einfach mal ganz neu zu dir sprechen würde. Also Lukas 1, Vers 26, da heißt es, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte. Okay, also Allein da geht's schon los. Ihr müsst euch die Sachen einfach merken, weil da drin steht tatsächlich nichts einfach nur so. Gott ist so im Detail. Deswegen denke ich manchmal, wenn er unser Leben anschaut, da ist so viel Detail Gottes drin. Das verpassen wir manchmal, weil wir nur irgendwie die Erfüllung von unserem Gebet suchen oder sowas. Und dann verpassen wir, dass Gott in unserem Alltag dabei sein will und in jedem Detail mit uns unterwegs sein will. Okay, also Elisabeth war im 6. Monat schwanger. Als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Man könnte jetzt darauf eingehen, was Nazareth bedeutet. Bedeutet nicht ganz so viel. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs Davids, verlobt. Wenn du einen Stift dabei hast, das habe ich bei mir unterstrichen. Also Josef war nicht einfach nur ein random Typi, den Gott halt ausgewählt hat, weil er eine Frau hatte, die nur Jungfrau war, die halt Maria hieß. Josef war ein Nachkomme von König David. Also der hatte königliches Blut. Und als er in seine Heimatstadt Bethlehem geht, dann geht er nicht einfach nur nach Bethlehem, weil Bethlehem halt da ist, wo er geboren wurde, sondern Bethlehem, da waren ganz viele aus seiner Verwandtschaft, die königliches Blut hatten. Bethlehem, nur mal als Randnotiz, heißt Haus des Brotes. Was ist Jesus? Jesus ist das lebendige Brot, oder? Oh, meine Güte. So, nichts passiert einfach nur so in der Geschichte, okay? So, einem Nachfahren des Königs Davids verlobt. So, der hatte königliches Blut und deswegen, Leute, war das in seinem Sein und in seiner DNA. Oha, danke. Wie er sich zu verhalten hat. Die Bibel sagt, in Matthäus, dass er ein Gerechter war. Das heißt, Josef war jemand, der hat die Tora, der hat den Judaismus, der hat das verstanden, das Judentum verstanden und er war gerecht. Er hat, also in Gottes Augen war er gerecht, weil er das wirklich mit seinem ganzen Herzen getan hat. Also mein Punkt ist, weil wir ganz oft so Josef so darstellen, wie wenn es ein Nichtsnutz gewesen wäre, der halt überzeugt werden musste von dem Engel, dass seine Frau oder seine Verlobte schwanger ist und dann macht er auch noch den Fehler, dass er das richtige Haus nicht reserviert und so weiter und so fort. Und dann hört man eh nichts mehr von der Geschichte von ihm. Der arme Josef, naja, ist nicht so wichtig. Nee, Josef war ein krasser Typi. Königliches Geschlecht, der wusste, als Maria die Jungfrau war, er sie noch nie berührt hatte, seine Verlobte, mit der er eine Hochzeit geplant wahrscheinlich hat, seine Zukunft geplant hat und so weiter und so fort. Und Gott kommt und zerbricht das Komplette, wie er sich königlich positioniert, um sie nicht zur Schande zu führen. Er wollte sie verlassen, okay? Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann dir das letzte Mal irgendjemand begegnet ist, der gesagt hat, er ist von Gott schwanger. Das ist schon, okay, alles klar bei dir, oder? Und wenn es deine Freundin ist oder deine Verlobte ist, die du in ein paar Monaten oder was auch immer heiraten willst, da denkst du schon so, alles klar, hast du noch alle Latten am Zaun oder wie? Also versteht ihr, das ist nicht einfach nur so, ja gut, das ist, hier wird ein Leben zerstört oder zwei, so blöd es auch ist. Deswegen überleg dir gut, was du von Gott fragst. Nein, Spaß. Der Herr ist mit dir. Also der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Ach du liebe Zeit, ich wusste gar nicht, dass die mit hoher Gunst beschenkt ist. Aber der Herr hat sie auserwählt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde. Na klar. Und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Also einmal kurz anhalten, das sind natürlich in Sekundenschnelle, was da passiert. Aber ich finde es interessant, dass Maria in sich kurz gedacht hat, ich glaube, der hat sich verirrt im falschen Haus, oder? Maria war nicht, na klar, ich bete jeden Tag, ich faste jeden Tag. Ist doch klar, dass der Engel endlich mal zu mir kommt und mir endlich das bringt, was ich erwarte. Ist das nicht oft die Haltung, mit der wir zu Gott kommen? Wir tun was für ihn, wir machen was, wir beten, wir machen, wir drehen am Rädchen, am religiösen Rädchen und dann erwarten wir, dass er zu uns kommt. Weil wir ja begnadet sind oder weil wir in unseren Augen Gunst erwarten oder sowas. Okay, Maria, sie sagt, der Engel sagt, hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben, Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammes Davids weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Alter Schwede. Wie wird das geschehen, sagt Frau Maria. Du liebe Zeit, wie soll das passieren? Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in einem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder mehr bekommen. Und jetzt ist sie schon im 6. Monat schwanger. Denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Come on. Oder Gott ist nicht so möglich. Das ist eigentlich der Kontext von dem Gott ist nicht so möglich, was wir manchmal immer so sagen. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du sagst, das soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Okay, mal nur ganz kurz bis dahin. Zuallererst mal, mein Punkt ist, wir lieben es, über Gunst und Segen und sowas zu reden. Wir haben aber manchmal gar keine Idee, was das für unser Leben bedeutet. Weil ganz oft, wenn wir die Bibel lesen und Leute mit Gunst von Gott beschenkt wurden, das heißt zuallererst mal mit den weltlichen Augen Kritik. Warum? Weil die Welt mit sowas gar nicht umgehen kann. Ich habe mir mal überlegt, allein die Gerüchte, die Maria sich anhören musste. Ganz ehrlich, wer hat schon ihr geglaubt? Nicht mal ihr Ehemann glaubt ihr, er glaubt ihr nur, weil ihm ein Engel begegnet. So, was für Gerüchte muss diese Frau ertragen haben? Die denkt, jetzt hat sie auch noch den Messias im Bauch oder was? Wir alle wissen doch, dass das nicht funktioniert oder sowas. Die hält sich für was Besseres und so weiter und so fort. Es kommt zuallererst mal mit krasser Kritik. Wir sehen das auch zum Beispiel am Leben von Josef. Josef wird mit Gunst oder mit Favor, ja, wird mit Gunst von seinem Vater beschenkt. Er wird favorisiert. Kennt ihr die Geschichte von Josef? Er kriegt ein extra schönes Hemdle von seinem Papa. Er hat aber noch ganz viele andere Geschwister. Und dieser Mantel, ja, hat viele verschiedene Farben und so weiter und so fort. Und Josef, weil er favorisiert wird von seinem Papa, muss er auch nicht arbeiten, so wie der Rest auf dem Feld, sondern er läuft und spielt den Gesegneten. Und ich finde es so interessant, weil der Vater, der hat es eigentlich nur gut gemeint. Jakob. Er hat es gut gemeint, aber was passiert, wenn jemand ungerecht favorisiert wird? Das ist auch was, das ich hoffentlich als Papa gut machen werde. Ja? Weil wenn du jemand falsch oder ungerecht favorisierst, das kreiert was. Das kreiert was in deiner Familie und das hat was auch in dieser Familie kreiert. Dazu kam, dass Josef auch noch ein paar Träume bekommen hat vom Herrn. Sag ich mal so, die sind außergewöhnlich. Und die hat er auch nicht für sich behalten, sondern die hat er tatsächlich, die hat er sehr wohl kundgetan. Und das hat bedeutet, dass in dieser Familie so viel Hass aufgestanden ist, dass seine Brüder ihn versklavt haben. Die wollten ihn eigentlich töten. Einer steht auf und sagt, hey, lass ihn mal nicht umbringen. Wir tränken seinen Mantel im Blut und bringen ihn zurück zu unserem Papa und sagen, er ist tot, aber wir verkaufen ihn einfach nach Ägypten. So Josef, der Begünstigte, wird als allererstes Mal wird er mit Hass und sowas konfrontiert von seinen eigenen Brüdern. Dann wird er versklavt und kommt nach Ägypten als Sklave. Dort wird er verkauft an Potiphar. Ich will die Geschichte nicht zu krass lang machen. Aber Josef hat Gunst mit Gott, wird favorisiert. Aber was bedeutet es? Erstmal richtig. Das Leben läuft nicht so, wie er es sich gleich geträumt hat. Lass mich es mal so sagen. Dass er der Chef wird, dass er der König wird und alle beugen sich vor ihm und so weiter und so fort. Wir kennen die Geschichte, wir lesen das und denken, Hammer, Alter, Josef, was für ein Kerl. Hammer. Wurde mit einem coolen prophetischen Wort gesegnet, hat ein paar Träume und dann, ja klar, er hat durchgehalten, praise God. Das ist wirklich eine krasse Story. Aber auch da, Gott macht nicht einfach nur irgendwas, sondern Gott ist schon krass im Detail. Es heißt da an einer Stelle dann nachher, ich habe es einfach mal mitgebracht in 1. Mose 45, 9, als Josef, dann gibt es eine Hungersnot und so weiter und so fort. Und Josef wird aufgrund dessen, dass er Träume deuten kann, wird er zu der rechten Hand des Pharaos. Ja, ihr könnt die Geschichte nachlesen. Und dann kommt, weil die Hungersnot übers ganze Land geht oder die ganze Erde, kommt sogar seine Familie, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Weil Josef hat den Traum vom Pharao ausgelegt, dass es eine Hungersnot geben wird und hat aufgrund dessen, er hat quasi diesen Traum so ausgelegt, dass Ägypten der Speicher wird für die ganze Welt. Die haben dann 7 Jahre, glaube ich, Getreide gehortet und nachher konnten sie es verkaufen und haben so die ganze Welt zu sich versklavt. Ja, okay. Auf jeden Fall kommt aus seiner Family und ich glaube nach dem dritten Mal oder so, tut quasi Josef sich zu erkennen geben. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Er sagt nämlich, kehrt schnell zu meinem Vater zurück, sagt er zu seinen Brüdern und sagt ihm, dies lässt dir dein Sohn Josef sagen. Gott hat mich zum Herrn, zum Vater über ganz Ägypten gemacht. Kommt schnell herab zu mir, zögere nicht. In anderen Worten, Josef, der verkauft wurde, der versklavt wurde, der dann wieder ins Gefängnis ging und so weiter und so fort. Er hat sein Herz mit dem Herrn kultiviert in dieser kompletten Phase und aufgrund dessen setzt ihn Gott nachher zum Vater von Ägypten ein. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Josef wird der Vater von Ägypten. Warum ist das wichtig? Josef hat in dieser Zeit 2 Söhne, Ephraim und Manasse. Manasse heißt es, glaube ich. Diese 2 werden nachher zu den Stämmen Israels. Also Israel hat verschiedene Stämme, wisst ihr das auch? 12 in einer Zahl, glaube ich. Und weil es schon 11 gab, sucht Jakob, der Vater, weil Josef der Vater von Ägypten war, Jakob sagt, hey, du kannst nicht mehr ein Stamm werden von Israel, weil du der Vater Ägyptens bist. Ich adoptiere jetzt deine eigenen Söhne als meine und die werden beide Halbstämme und somit haben wir dann mit Manasse und Ephraim 1 Stamm und somit sind es 12 Stämme für Israel. Warum sage ich das? Warum sage ich das? In der Offenbarung gibt es das neue Jerusalem. Das hat 12 Tore. 12 Tore. Und Hesekiel in Hesekiel 48 hat eine Vision, wie das neue Jerusalem nach unten kommt. Und er sieht die Tore. Und ein Tor ist Josef. Das kann ja aber gar nicht sein, weil Josef ist kein Stamm. Hier ist das Ding. Hesekiel sieht was, durch das wir alle Zugang haben, weil Josef wurde der Vater der Nationen, der Ägypter. Und das neue Jerusalem hat ein Tor. Nicht nur Juden können reinkommen, sondern auf einmal können Menschen wie du und ich, die wir keine Juden sind, durchgehen ins Allerheiligste, zum Vater. Das hat Gott schon damals gewusst. Nicht erst mit Jesus. Das Interessante ist, Jesus reitet nachher auf einem Esel durch ein Tor nach Jerusalem rein. Kennt ihr auch die Geschichte? Wo alle sagen, Maranatha, König. Ja. Das ist das östliche Tor, das Josef heißt. In anderen Worten, Josefs Mantel wird in Blut getränkt. Und dieser Mantel, das heißt, glaube ich, dass der voller verschiedener Farben war. Das hat damals schon über Jakob oder beziehungsweise Abraham, der Vater der Nationen werden sollte, prophezeit. Das ist die erste Gebetserhörung. Das heißt, guck mal, Josef, ihm sein Mantel, der in verschiedenen Farben, verschiedene Nationen ist, er wird in Blut getaucht, so wie Jesus nachher für jede Generation sterben wird, für jede Nation. So, Gott ist im Detail, das ist mein ganzer Punkt. Er macht nicht einfach nur sowas. Gott weiß schon von Anfang an, wie er es machen soll. Das Interessante ist für mich, wie positionieren wir uns in dem Ganzen, wenn wir von Gott gerufen werden, gesegnet werden, Gunst bekommen, weil das ist entscheidend. Josef hat so gehandelt, dass er die ganze Welt unter sich geknechtet oder versklavt hat. Und ich finde es mega krass, weil ich sehe hier genau das ein ähnliches Problem, das wir heute in unserer Politik haben. Josef versklavt quasi die ganze Welt, dann nimmt er sein eigenes Volk, seinen Vater und das Volk, und die kriegen das beste Land in Ägypten, Goschem. Und alle müssen Steuern zahlen und so weiter und so fort, nur sein eigenes Volk nicht. In anderen Worten, die Einwanderer, jetzt wird es politisch, sorry, die Einwanderer werden bevorzugt und die eigenen Bürger müssen für was zahlen. Das lief so lang gut, wie Josef am Leben war. Als dann ein neuer Pharao kam, wo sie nicht mehr wussten, der Josef nicht mehr kannte, der hat gedacht, sagen wir mal, wir haben hier Immigranten, Einwanderer, denen geht es besser wie uns, unseren eigenen Leuten. Und auf einmal steht was in denen auf und sie sagen, das funktioniert nicht. Wir versklaven jetzt die Einwanderer, damit sie uns was tun. In anderen Worten, hätte Josef königlich gedacht und gehandelt und nicht die, sag ich mal, ein Volk bevorzugt, dann wäre sein eigenes Volk nachher nicht 400 Jahre in Versklavung gewesen. Hier ist der Punkt. Josef wurde ungerecht bevorzugt, oder? Das macht er nachher mit seinem eigenen Volk. Die Frage ist, in diesem Prozess, wo wir, und ich nehme uns jetzt einfach mal in den Kontext mit rein, wo wir sagen, hey, wir wollen Jesus, wir wollen, dass du über uns kommst, wir wollen gesegnet sein, wir wollen mit deiner Gunst bekleidet sein und so weiter und so fort. Wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir das reproduzieren, woraus wir kommen. Sondern in dem Ganzen müssen wir uns transformieren lassen mit dem königlichen Denken. wenn wir ihn tatsächlich repräsentieren wollen. Als ich das gelesen habe vor einer Weile mal, habe ich mit Gott gesprochen und mir ist eins klar geworden, wenn Josef das richtig gemacht hätte, hätte es Mose nie gebraucht. So, was tun wir mit dem, wo wir sagen, wir wollen das? Gunst ist, also der Punkt ist, Gunst ist viel, viel krasser wie dein bevorzugter Parkplatz ganz vorne beim Aldi. Ganz ehrlich, jemand hat mal zu mir gesagt, ich habe auch immer für so einen Parkplatz gebetet und wenn du das machst, der Herr sei mit dir, ist alles gut. Aber das Ding ist ja, wenn ich den ersten Parkplatz kriege, irgendjemand muss weiterlaufen, oder? Das ist keine Liebe. Liebe würde sowas erstmal nicht beten, weil Liebe nicht egoistisch ist. Und da dachte ich mir echt, wo der das zu mir gesagt hat, oha, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. So, praise God, dass du Glück hast bei deinem Parkplatz oder sonst irgendwas, also alles gut. Ich feiere das. Aber es geht um viel mehr, weil wenn wir immer nur denken, dass Gunst bedeutet, ich bekomme die Gehaltserhöhung, ich bekomme den Parkplatz oder ihr versteht, was ich sagen will, das Gute, dann denken wir, wenn es uns mal nicht so gut geht, der Herr hat uns verlassen, die Gunst ist weg oder sonst irgendwas. Nee, es ist Teil von dem Bild, wo Gott was formt, in dem wir entscheiden können, positioniere ich mich königlich, habe ich ein weites Denken, tue ich mit Gott partnern für ein größeres Bild, das nicht nur mein Leben irgendwie segnet, sondern eine Nation, einen Ort oder sonst irgendwas, oder kämpfe ich um mein Recht, um meinen Kittel sozusagen, meinen Mantel, damit es mir gut geht. Und die Reaktion von Maria, um wieder da zurückzukommen, ist, hey, ich habe zwar keine Ahnung, was hier passiert, ich weiß nicht mal, wie es passieren soll, aber dir oder mir geschehe nach deinem Willen. Im Kontext mit dem Wissen von, das wird mich mein ganzer Ruf kosten, es wird mich meine Ehe eventuell kosten, es wird mich mein ganzer Traum, den ich geträumt habe, kosten. Und den lege ich jetzt einfach mal auf den Altar. Nicht mehr ich mich meiner mir, ach Herr, segne uns alle vier und dann juhu, come on, Gott liebt die Welt, Halleluja, sondern nee, ich stehe vor was. Das wird komplett alles zersprengen, wie ich mir das alles gedacht habe. Aber Jesus, du weißt, wie es laufen wird. Und deswegen beuge ich meine Knie. Ich komme unter diese Herrschaft. Und deswegen kann ich Friede haben im Sturm, wenn es nicht so läuft, wie ich denke oder wie auch immer. Das Krasse, das nächste Krasse ist, wenn ein Jude das gehört hat, dass Maria überschattet werden sollte und so weiter und ein Kind kriegt, das ist tatsächlich Bundesladessprache. Was war in der Bundeslade alles drin? Okay. Es war Manna drin, also Brot, Manna, Engelsessen. Es war der Stab von Aaron drin, dem hohen Priester, oder? Und es waren die Gesetzestafeln drin, oder? So, was ist Jesus? Er ist der absolut hohe Priester, oder? Er ist das Gesetz und die Propheten in einem Ding. Er ist die Erfüllung von dem. Und ich habe ja schon gesagt, er ist das Brot des Lebens, oder? So, Maria, stellvertretend, ist die Bundeslade. Und als der Geist, wie der Geist über das Ganze kommt, ich könnte hier, da schlagerst du mit den Ohren, das ist nicht einfach so, okay, lass uns mal was ausdenken oder so. Gott wiederholt einfach die Geschichte und sagt, ich will jetzt nicht in irgendeinem Zelt mehr wohnen oder ich will nicht irgendwie weit fern sein, sondern ich werde jetzt auf einmal einer von ihnen. Ich werde anfassbar. Ich will nicht nur, dass sie irgendeinem 10 Regeln und einem Buch folgen, sondern ich werde das Buch. Ich zeige ihnen, was möglich ist, hier auf der Erde, wenn man in der richtigen Position oder also gerecht, wenn man in einer Beziehung mit Gott unterwegs ist. Und das Ganze wird lebendig, wenn der Geist dich überschattet. Und dann was gebärt, das übernatürlich ist. Oh, ihr Lieben. Glaubt mir nicht, oder? Doch, sehr gut, Hammer. Also, ja, es rattert. Wie viel Uhr haben wir denn? 11:29, come on. Also, für den Livestream sage ich es, ihr könnt es nochmal anhören oder wie auch immer. Also in Lukas 1:35 heißt, dass der Geist Maria überschatten wird. Das ist Stiftshüttensprache. 2. Mose 40 steht das Ganze. 1. Könige 8, da wird der Tempel gefüllt mit dem Heiligen Geist. 2. Chronik 7, genau das Gleiche. Es ist ein und dasselbe Muster. Oh, ich liebe sowas, weil Gott tatsächlich so viel größer ist, wie wir denken. Und wir lesen die Geschichte als Westler und denken, die arme Frau, ja gut, okay, Jungfrau und so weiter. Und da wird jetzt ein Kind geboren. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Amen, fertig. Nee. Das ist so viel größer, so viel krasser. Das Krasse ist, wo wohnt denn Jesus jetzt? In mir. Leute, du bist ein wandelndes Zelt mit Gottes Herrlichkeit. Die Frage ist, was bringst du zur Geburt? Nicht nur für deinen eigenen Traum, das ist ja mein Punkt. Wenn die Gunst Gottes auf dein Leben kommt, das ist wirklich angefochten. Leute, ihr wisst gar nicht, was es manchmal bedeutet, wenn man... Wenn Gunst Gottes auf dich kommt, da wirst du kritisiert, dein Name wird in Dreck geworfen und so weiter und so fort. Jede Kleinigkeit an deinem Leben wird rumgedreht und so weiter, weil die Leute immer irgendeinen Kritikpunkt brauchen in deinem Leben. Ja. Was können wir noch reinhauen in jetzt? So, die Lade damals blieb 3 Monate an einem Ort im Gebirge. Deswegen war das wichtig. Elisabeth war im 6. Monat schwanger und dann kam quasi Maria zu ihr und blieb da 3 Monate im Bergland Judäa. Die Bundeslade war 3 Monate an einem Ort. Maria ging 3 Monate an den Ort. Das Resultat war, das Haus, also damals, die Bundeslade ging zu Obed-Edom. Alles wurde da damit gesegnet. Und deswegen sagt David, du liebe Zeit, hey, hätte ich es doch lieber zu mir zurückgeholt. Und was passiert mit Elisabeth? Die wird gesegnet aufgrund dessen, dass Maria dort war. Dann heißt da, sie sagt in Lukas 1:43, warum kommt die Mutter meines Herrn zu mir? Obed-Edom sagt, wie kann die Lade zu mir kommen? Das ist eine Ehrfurchtssprache, du liebe Zeit. David tanzte dann vor der Lade, Johannes hüpfte im Mutterleib. So, das sind tausend vielleicht, aber es sind so viele Parallelen zu einem Gott, der Geschichte schreibt. Zu dem Gott, der weit mehr im Detail ist, als wir denken. Und die Frage ist heute Morgen, da wird eine Frau schwanger und ihr komplettes Leben mit ihrem Ehemann, also mit ihrem zukünftigen Ehemann, wird auf den Kopf gestellt. Darf Jesus dein Leben auf den Kopf stellen? Und sag nicht zu schnell ja, weil es wird dich dein Leben kosten. Es wird dich vielleicht dein Traum kosten. Deswegen, ich finde es, auf der einen Seite finde ich das cool, dass unsere Gesellschaft in die Richtung geht, ja, verwirklich dich selber, Entrepreneur, mach doch was selbstständig und so weiter und so fort. Wenn das der Herr zu dir sagt, mach das auf jeden Fall. Aber dieser Geist, der dahinter ist, der ist absolut weltlich. Und es ist für mich manchmal richtig herausfordernd, wenn ich die Kirche sehe, weil es geht so viel darum, sich selber zu verwirklichen. Es geht darum, ja, ich muss doch meine Gaben entdecken und ich muss doch den Plan von Gottes Leben auf mein von mir auf den Plan Gottes auf meinem Leben muss ich ja erfüllen und deswegen muss ich in die richtige Kirche gehen, wo ich gesehen wird, damit ich auch das weitergeben kann, was Gott mir gegeben hat. Ich denke mir, wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Bibel gelesen? Das letzte Mal, wo ich das gelesen habe, da heißt es hier drin, dass du erstmal dienen sollst, sterben sollst und dann wird Gott schon mit dir zum Ziel kommen. Und ich spüre, wie da so ein Shift ist und ich will uns rütteln und schütteln. Allein in der Geschichte wird klar, Gott ist so viel mehr im Detail. Sei du einfach jemand, wenn er kommt, der sagt, hier bin ich. Renn nicht irgendwo hin, wo es dir besser geht. Geh nicht irgendwo hin, wo die Leute vielleicht sagen, da musst du hin, weil da wirst du gesehen. Da kannst du dich endlich mal entfalten. Genau dort kannst du deine Gabe zum Ziel bringen. Ganz ehrlich, wenn du sie nur an einem Ort zum Ziel bringen kannst, der für dich gemacht ist, gut nach dem Sechse. Was willst du machen, wenn Gott dich in die Mission sendet? Da ist gar nichts für dich vorbereitet. Und Gott wird trotzdem mit dir dort zum Ziel kommen. Gott ist so viel größer wie unsere Bequemlichkeit, ihr Lieben. Mama mia, die Geschichte geht ja dann noch weiter. Ich freue mich auf Weihnachten. Aber der Punkt ist, die müssen danach, da kommt der Retter der Welt, geboren im Futtertrog. Hammer, ich werde darüber Sonntag, wie ich schon sagen, Mittwoch was sagen. Und was ist das Erste, was sie machen müssen? Wieder fliehen, wieder abhauen. Mensch Gott, was machst du hier eigentlich? Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich so viel durchgehalten. Das Kind ist endlich da, Halleluja. Ich meine, wir kriegen gerade selber ein Kind. 9 Monate, ja, das ist schon echt auch Zeit, wo du Sachen siehst, wo heranreifen und so weiter und so fort. Und die Endphase denkst du echt, also ich kann es ja nur wiederholen, was meine Frau sagt. Aber sie sagt, eigentlich wäre es cool, wenn es jetzt schon da wäre. So. Und dann ist es endlich das Gnadengeschenk da und das Erste, was du tun musst, ist wieder fliehen. Du denkst so, Gott, was ist denn dein Plan? Hast du uns vergessen? Oder? Das kann doch nicht sein. Ich liebe das. Warum? Gott kommt in eine zerbrochene Welt, wo eben nicht die Sachen so laufen, wie wir denken, ihr Lieben. Und wo du trotzdem Gunst hast, wenn du wegrennen musst. Wo du trotzdem Gunst haben kannst, gesegnet bist. Währenddessen deine Brüder dich versklaven, dich in ein Loch schmeißen, für tot erklären und so weiter und so fort. Eben wenn es nicht so schön etepetete, Rosamunde Pilcher-mäßig läuft, wie wir das denken. Also, Punkt der Geschichte ist, denn kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Wenn Gott zu dir was sagt, wenn er über dir spricht, ganz ehrlich, wie gesagt, außer du trennst dich von ihm und handelst komplett ungehorsam und so weiter und so fort, das gibt's auch, aber dann ist erstmal, ich will jetzt nicht nochmal ein Fass aufmachen, aber wir kommen hier zu dem Punkt von Friede. Friede ist viel krasser. Ich glaube tatsächlich, dass Friede oder Shalom die gewaltigste Macht ist im Reich Gottes. Wir reden immer von, ich brauche Autorität und so weiter. Friede ist das, was du brauchst. Wenn du wirklich weißt, wer du bist, wenn du im Friede Gottes stehst, gegründet bist, dann alles um dich rum bebt im Übernatürlichen. Shalom ist so viel krasser, ihr Lieben, dass wir denken. Deswegen, ich bete ganz oft Friede, wenn ich für Leute bete, die krank sind. Warum? Weil eigentlich der Körper ist ja schon lang, na gut, jetzt öffnen wir doch ein ganz kleines Fass, dann mache ich es wieder zu. Aber Jesus hat ja schon lange dafür bezahlt. So, im Prinzip geht es darum, die Person in die richtige Ordnung wiederzustellen, dass Friede wiederhergestellt kann, was hier im Chaos ist. was hier Krankheit oder sonst irgendwas bewirkt. Und wenn das wiederhergestellt ist, dass du in deinem göttlichen Design, in deiner Schöpfungsordnung wieder laufen kannst. Punkt ist, nächster Punkt oder letzter Punkt, wenn die Herrschaft auf seinen Schultern ruht und er der Friedefürst ist, dann ist es jeder Bereich in meinem Leben, der nicht Friede erlebt, ein Herrschaftsproblem. Und wenn wir, ich sage das zu mir selber, ich bin ganz authentisch, Finanzen sind so ein bisschen mein Baustein, deswegen macht das auch meine Frau bei uns. Ich weiß nicht mal, was auf unserem Konto ist, ohne Witz. Ich habe mal eine Bibel versucht zum Kaufen oder ich wollte eine neue Bibel kaufen und war beim Hänsel oder so. Und ich hatte nicht mal Geld auf dem Konto. Also ich merkte, ich konnte sie da nicht kaufen. Gar nicht, was auf dem Konto ist. Aber das ist mein Baustell. Und ich merke, okay, Herr, das triggert mich. Da ist so, ich muss diesen Punkt unter die Herrschaft Gottes bringen. Ich muss vertrauen. Und Vertrauen findet sich nachher im Frieden. Ich habe Friede. Friede, dass du mein Versorger bist. Friede. Und das brauchst du vielleicht, wenn es um deine Gesundheit geht. Das brauchst du vielleicht, wenn es um deine Familie geht. Das brauchst du vielleicht, wenn es um deinen Job geht. You name it. Du, such dir was raus. Aber Friede ist das, was du tatsächlich brauchst. Und ich will einfach zum Schluss beten, dass wir Menschen werden wie Maria, die sagen, hier bin ich. Yes, du darfst mein Leben auf den Kopf stellen. Du darfst mein Leben komplett herausfordern. Vielleicht auch meine Träume platzen lassen. In dem Wissen, dass deine Träume viel besser sind als meine. Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen, dann bete ich das. Und wenn du das brauchst, wenn du Friede brauchst oder wenn du sagst, ja, ich will da mehr drin wachsen. Ich will, dass diese Herrschaft zunimmt. Leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Vielleicht bist du auch heute hier und du musst theoretisch einen Herrschaftswechsel machen. Vielleicht bist du hier und du sagst, boah, meine Güte, ich habe eigentlich noch nie gebetet, dass Jesus mein Herr wird. Dann ist es vielleicht heute auch dein Tag. Wir werden gleich hier ein Ministry-Team haben, wir uns lieben, für dich zu beten. Dann komm hier einfach nach vorne. Aber ich will ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so viel größer bist. So viel größer, wie wir manchmal denken, wie wir erblicken, wie wir erhaschen. Du bist so groß und so im Detail, Jesus. Und ich danke dir, dass so wie Josef dieses Tor der Nationen wurde, dass wir hindurchkommen dürfen durch dieses Tor und Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Jesus, ich bete, dass wir Menschen werden, die wirklich an dieser Gemeinschaft nichts rütteln und schütteln lassen, Jesus. Dass wir sagen, nicht nur, wenn es uns gut geht und wir gefühlt gesegnet sind, dass wir Menschen sind, die in deinen Augen Gunst erlangt haben, sondern dass eben an dieser Aussage, dass wir Gunst haben, das hast du ja auch über Gideon gesagt, der es nicht erkannt hatte, dass wir Menschen werden, die unabhängig von ihren Umständen das Wort Gottes über uns sehen, annehmen, uns immer wieder zu uns selber proklamieren, weil das die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass es nicht leer zurückkommt. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir als Kirche, als Fearless und gleichzeitig individuell Menschen werden, die Raum für dich machen, die sagen, Jesus, ja komm in unser Leben, komm in unsere Mitte, komm. Und du darfst alles über den Haufen werfen. Du darfst tatsächlich ja, mit dem Himmel kommen. Erstmal koste es, was es wolle. Ich will gar nicht überschlagen, in Anführungszeichen, was ich alles verlieren würde, weil mit dir ich alles gewonnen habe. Und so bete ich, Jesus, dass wir in dieser Adventszeit, heute am 4. Advent, da wo wir feiern, dass du nahbar bist, dass du nah wurdest, anfassbar wurdest, dass wir an Gott feiern, Jesus, dich als Kind feiern, dessen Herrschaft bei weitem all unser Denken übersteigt. Und ich bete, Herr, dass dieser Friede, der auf deinen Schultern ist, auf jeden jetzt kommt, individuell in diese Bereiche hinein. Du weißt genau, welche Bereiche es sind. Und ich bete, dass diese Bereiche unter deine Herrschaft kommen. Das ist eine individuelle Entscheidung auch, die du selber treffen musst. Aber ich bete, Herr, bete von ganzem Herzen, dass hier Menschen heute transformiert herauslaufen, die nicht nur reproduzieren, wo sie ungerechterweise favorisiert wurden, sondern weil wir königlich anfangen zu denken, als Söhne und Töchter Gottes unser Denken verändern, weiterdenken als nur uns, sondern anfangen zu denken, wie kann ich meine Familie segnen, wie kann ich meine Kinder segnen, wie kann ich ein Leben führen, das eine Nation beeinflusst und nicht weiter versklavt oder wie auch immer. Und das bete ich in deinem mächtigen Namen. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.